Hallo.
Hey,
herzlich willkommen. Eine neue Folge vom Filmmagazin. Der Podcast, in dem es um Filme geht.
Das ist surprising,
ja.
Wenn ich das so höre. Ich habe mich eigentlich auf was anderes vorbereitet, eigentlich auf meinen Essens-Podcast. Ich eigentlich schon das Wort. Aber gut, dann geht es jetzt um Filme. Gut, Lukas.
Dann reden wir halt über Filme. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder da seid. Oder wenn ihr zum ersten Mal da seid, schön, dass ihr da seid zum ersten Mal. Wir sind
Martin
und Lukas und wir sprechen über das Zeug um Filme drumherum, hinter Filmen, mit Filmen. Wir versuchen, Filme in gesellschaftlichen Kontext zu setzen. Wir haben schöne Folgen gemacht zur Filmgeschichte. Wir haben Filme über gierige Filmstudios gemacht. Wir haben über schlechte Arbeitsbedingungen in der Filmbranche gesprochen. Also all sowas. Wir haben aber auch schon über aktuelle Erscheinungen gesprochen. Wir haben über Lieblingsfilme gesprochen, über Genres. Also hier geht's um Film. Ihr wisst schon, ihr werdet euch zurechtfinden. Und heute haben wir, normalerweise sagen wir immer so, ja, es geht nicht so sehr um aktuelle Filme, aber heute haben wir mal tatsächlich diese Folge ausnahmsweise zum Anlass genommen, weil ein aktueller Film jetzt veröffentlicht wurde. Also er ist schon länger da, also er ist schon bei Festivals gelaufen und so, das machen ja viele Filme. Und er ist jetzt aber sozusagen für die Allgemeinheit, fast
für die Pöbel.
Für fast die Allgemeinheit erschienen, weil ganz for free ist er ja nicht. Und er ist auf besonderen, also er ist aus verschiedenen Gründen bedeutsam, so bedeutsam, dass wir ihm eine Folge widmen werden. Aber erstmal wollen wir euch bitten, mit uns Kontakt aufzunehmen, wenn ihr Ideen habt.
Genau, wenn ihr auch Filme habt, vielleicht, die vielleicht auch vor kurzem erst veröffentlicht wurden, über die wir mal sprechen sollen, die euch aus irgendwelchen Gründen berührt haben oder euch interessieren, dann schreibt uns das gerne über unsere zahlreichen Plattformen, wie ihr uns erreichen könnt, wie zum Beispiel Twitter, Instagram, per Mail, findet ihr auf unserer Webseite filmmagazin.audio. Auch da gibt es unter jeder Folge auch eine Kommentarmöglichkeit, was ihr alles toll und nicht so toll fandet zu jeder Folge, könnt ihr auch dort sehr gerne kommentieren. Deswegen tut euch da keinen Zwang an und schreibt uns.
Genau. Dann steigen wir ein. Wir haben jetzt lange genug drum rum geredet. Ja. Es geht um Im Westen nichts Neues.
Ah, ich habe schon bei dem Titel der Folge gedacht, darum geht's.
Darum geht's, ja. Aber jetzt ist es sicher, es geht um Im Westen nichts Neues. Vergangene Woche, also wenn ihr diese Folge hört, in der Vorwoche sozusagen, auf Netflix erschienen. Eine Netflix-Auftragsproduktion, kann man sagen. Und um das vielleicht vorneweg zu schicken, das, was damals eine große Kinoproduktion gewesen wäre, jetzt halt von Netflix bezahlt wird. Es ist trotzdem natürlich im Kino gelaufen, er ist auch, und das ist die weitere Besonderheit, unser Film für die Oscars, also quasi der Film, der für Deutschland als bester ausländischer Film oder nicht englischsprachiger Film ins Rennen geht, um vielleicht einen Oscar zu verdienen. Und wir werden sicherlich in dieser Folge auch erörtern, ob er das aus unserer Sicht, gibt es sicherlich verschiedene Perspektiven, verdient hätte. Und was es sonst damit auf sich hat, denn der ist ja für Deutschland ein besonderer Film oder die Thematik ist besonders und auch der Stoff, der dem zugrunde liegt.
Und hat auch eine besondere Aktualität, muss man ja sagen, dass auch immer wieder betont wird in zahlreichen Reviews und Pressestimmen und auch in der Einordnung des Films. Das ist ja wirklich krass, ist das, wenn man sich die Nachrichten anschaut, dass der Krieg, den man jetzt hier im Westen nichts Neues sieht, eigentlich sich gar nicht so sehr von den Nachrichten unterscheidet, wenn man in die Ukraine schaut, dass es dann nochmal eine besondere Relevanz hat.
Dass es eben in Europa wieder
Krieg gibt
und wobei man natürlich immer dazu einschränkend sagen muss, natürlich nimmt man Filme immer im Kontext auch der Zeit wahr. Allerdings dauern solche Filmprojekte, gerade wenn sie so groß sind, ja Jahre. Und als der Film in die Startlöcher gegangen ist, sage ich mal, die Produktion, da war von dem Ukraine-Krieg, wie er jetzt ist, ja noch nichts zu wissen. Einfach, den gab es noch nicht. Nichtsdestotrotz, vielleicht sagen wir erstmal ganz kurz, damit man alle, die den Film noch nicht gesehen haben oder nicht sehen können, weil sie kein Netflix-Abo haben. Worum geht's? Wobei, vielleicht wissen auch welche, die den Film nicht sehen konnten, worum es geht, denn manche dürften in der Schule.
Ja, tatsächlich, also beneide ich auch jeden, glaube ich, darum.
Das Buch zum Film.
Das Buch nämlich zum Film tatsächlich wurde noch kurz davor noch veröffentlicht.
Ja, genau.
Ein paar Jährchen
so
davor.
Knapp 100 Jahre vorher.
Eigentlich wirklich knapp 100 Jahre fast.
1928, glaube ich, ne?
Veröffentlicht. Auch einer der Antikriegsromane wahrscheinlich, kann man auch sagen. Die auch gerade international, das ist wahrscheinlich auch das Besondere, das ist ein deutscher Roman von einem deutschen Autoren über den Ersten Weltkrieg. Weltkrieg aus der Perspektive von deutschen Soldaten so eine große Leserschaft erreicht hat, eben nicht nur im Heimatland des Autoren, sondern eben halt auch im Ausland und dort auch in 50 verschiedene Sprachen übersetzt wurde.
10 Jahre nach dem Krieg, muss man sagen.
10 Jahre nach dem, was eigentlich auch schon recht, also trotzdem eigentlich relativ spät ist, wenn man so will, dass die Leute damit dann nochmal auseinandergesetzt haben, dass es so einen großen Erfolg hatte. Aber man hat gesehen, das hat auf jeden Fall halt Wunden hinterlassen und dieser Roman hat es halt geschafft, das Ganze in Worte zu packen. Interessanterweise wurde dieser ganze Roman erst zweimal verfilmt, dafür, dass er eigentlich so ein bedeutender, millionenfach verkaufter Roman ist. Und zweimal halt auch hat Hollywood übernommen und jetzt halt auch das erste Mal Deutschland wirklich dann aus mal seine Perspektive reingebracht, was wahrscheinlich die verschiedene historische Gründe auch hat, dass man sich erstmal mit diesem Stoff nicht mehr beschäftigt hat.
Aber oft ist es natürlich, auch so, also es ist schon irgendwie, also aus meiner Sicht wirkt auf mich so eine Kuriosität, dass das die erste deutsche Verfilmung von Im Westen nichts Neues ist, eben weil es so ein wichtiges Buch ist und weil die meisten Sachen, man hat sich ja auch mit Filmen auseinandergesetzt, auch so in den 50ern, 60ern, 70ern in der Bundesrepublik und da hätte es irgendwie auch mal, weiß ich nicht, eine WDR-Verfilmung geben
eigentlich
können
schon,
oder so.
Ne? Es verwundert, hat mich echt wirklich auch verwundert, dass es da genau nicht sowas gibt, vielleicht dir da nicht so gut ist oder so. Aber wenigstens, dass es mal probiert wurde, weil es ja doch eigentlich so ein wichtiger Stoff ist, der halt auch sich sehr schön Bogen spannen lässt, was der Film auch dann tut, wenn wir darüber nochmal im Detail sprechen, halt zu dem Krieg, der dann danach gekommen ist. Mhm. Deswegen aber eigentlich verwunderlich, deswegen ist es hier das Erste. Aber bleiben wir mal noch ein bisschen beim Roman. Ja. Lukas, du hast ihn ja dann in der Schule gelesen, ne? Weil ich hatte das Glück dann nicht. Das war bei uns irgendwie gar kein Thema. Aber ihr hattet das damals behandelt? Kannst nicht dran erinnern?
Wir haben, ich muss ehrlicherweise sagen, wir haben ihn damals nicht behandelt, sondern wir haben ihn empfohlen bekommen. Mhm. Ich glaube, es war für das Abi eine der Empfehlungen irgendwie. Und dann habe ich den in dem Zuge gelesen, aber in Tiefe behandelt. Also so wie jetzt mal, wie wir jetzt, weiß ich nicht, mit Faust oder so oder anderen Büchern, haben wir den leider nicht. Also ich habe da auch nicht mehr krasse Hintergründe dazu. Er hat im Studium dann auch nochmal eine Rolle gespielt. Also der wird ja so der neuen Sachlichkeit zugeordnet. Also dieser, weiß nicht, wer sich noch da richtig noch richtig reindenken kann, so wenn man damit jahrelang nichts mehr zu tun hatte irgendwie. Aber neue Sachlichkeit ist ja so ein bisschen diese Zeit, wo so wenig, also so wenig Emotionen und
Nüchternheit
so ein bisschen auch, ja, Sachlichkeit eben, genau. Man hat auch, also so wenn man so an Brecht denkt oder an auch manche Kästner, Fabian von Kästner zum Beispiel, das ist so neue Sachlichkeit. Und ich habe jetzt so gedacht, ne, Fabian kam ja auch in die Kinos und so. Ich habe so gedacht, ist die neue Sachlichkeit jetzt vielleicht wieder in? Hat das vielleicht was damit zu tun?
Kann man wahrscheinlich sagen, weil es dann gerade so ein Gegenpol ist zu dem lauten Populismus, den man sonst in der Welt so hat, dass man da dann halt ganz klar sagt, ne, hier sind die Fakten, das ist passiert. Wir wollen uns eigentlich ein bisschen vom allzu manipulativen Bildern und Emotionen ein bisschen wegbewegen, sondern einfach aus unserer Sicht zeigen, was passiert. Deswegen kann, das wäre durchaus eine These, die ich durchaus unterstütze. Aber ja, muss man wahrscheinlich sehen, ob es noch weitere Filme dann in dieser Richtung kommen. Aber da passt wahrscheinlich auch wirklich auch der Film ganz gut rein, auch wenn natürlich immer hier natürlich auch die Kriegshandlung einfach eine Rolle spielt und einfach die humanistische Botschaft im Roman als auch im Film ja sehr, sehr deutlich wird. Und ist ja die Frage, ist das wirklich sachlich, wenn man einfach ein Plädoyer eigentlich für die Menschlichkeit dann doch sich im Stoff versteckt?
Können wir dann vielleicht, oder nicht versteckt, können wir dann vielleicht mal zur Wertung dazu dann kommen, weil ich würde das echt in Frage stellen, ob das so sehr da drin steckt. Aber vielleicht sagen wir ganz kurz, wir haben jetzt schon 10 Minuten fast aufgenommen und ich glaube, noch nicht erzählt, worum es eigentlich geht. Es geht um den Ersten Weltkrieg, das haben wir schon kurz gesagt, aber wie ist das Setting? Das Setting ist im Prinzip des Filmes, der sich an dem Buch nur relativ lose orientiert, also was heißt lose? Er hat schon deutliche Anleihen und nimmt auch Szenen, lässt aber auch Szenen raus, Figuren nimmt rein, lässt raus und so weiter. Also so direkt vergleichen kann man nicht, was vielleicht auch ganz gut ist. Wir wollen auch nochmal über Buchverfilmungen sprechen demnächst, so viel zum Teaser für eine weitere Folge und da können wir ja auch mal die Frage noch genauer erörtern. Ist es gut, wenn man sich sehr an die Vorlage hält oder ist es genau gut, wenn man das eben nicht macht? Soll jetzt hier nicht so richtig die Rolle sein oder der Ansatz sein, das Buch mit dem Film zu vergleichen, sondern wir wollen uns den Film angucken. Und im Film geht es eben um zuerst eine kleine Gruppe von jungen Soldaten, also 16-, 17-Jährige, die damals in den Ersten Weltkrieg ziehen und zwar gegen Ende desselben. Also so, ich glaube, es startet so, wir sehen die das erste Mal so im Ende Sommer 1918.
17
noch, ja. 17 noch, ja. und ja, begleiten dann sozusagen deren Weg auf dem Schlachtfeld, kann man sagen, wo das stellt der Film dann zwar erst am Ende dar, in so einem kleinen Off-Text, aber wenn man, weiß man ja über den Ersten Weltkrieg, der war, hat stattgefunden, jetzt deutsch-französischer Teil des Ersten Weltkriegs, also die Westfront, weil im Westen nichts Neues logischerweise, hat sich nur um wenige 100 Meter hin und her bewegt. Also die, auf diesem Schlachtfeld spielt dieser Film.
Ja. Also auch so mit den typischen Bildern, die man so kennt vom Ersten Weltkrieg. Diese Grabenkämpfe spielen halt total eine große Rolle. Wie halt noch am Anfang halt Paul Bäumer ist ja da die zentrale Figur, gespielt von Felix Kammerer, der sozusagen die Perspektive des Zuschauers einnimmt oder die leitende Figur, die man sieht, die noch am Anfang noch begeistert in den Krieg zieht, wie man das wahrscheinlich auch vom Geschichtsunterricht noch erkennt.
Der ja sogar die Unterschrift seiner Eltern fälscht, weil er eigentlich zu jung ist, glaube ich, und die Eltern auch nicht wollen.
Und das auch nicht wollen.
Genau, der ist zu jung, weil er noch nicht volljährig ist und dann braucht man die Erlaubnis der Eltern, um in den Krieg zu ziehen. Und die holt er sich irgendwie, indem er halt die Unterschrift fälscht.
Ja. Und lässt sich dann auch am Anfang von einer Rede eines Lehrers in der Schule, müsste das sein, halt so begeistern und dass sie die goldene Generation sind, die Deutschland nach vorne bringt und in wenigen Wochen werdet ihr in Paris sein. Das sind die Versprechungen und zusammen mit seinen Freunden zieht dann halt Paul Bäumer in den Krieg an die Westfront, merkt dann aber relativ schnell, es hat nicht viel was mit Begeisterung und heroischem Heldentum zu tun, der Krieg, sondern der ist bestialisch und dann kriegt man noch ein paar andere Charaktere kennengelernt, die sich auch in diesem Krieg befinden, aber man bleibt relativ dicht an Paul Bäumer dran. Und im Prinzip, eigentlich ist es jetzt so vom eigentlichen Geschichtsverlauf gar nicht so spektakulär, was da groß passiert. Wer schon mal in Kriegsfilm oder Antikriegsfilm gesehen hat, wird dort vieles wiederfinden. In mehreren Pressekritiken habe ich auch das Wort gelesen oder gehört, Best of von Antikriegsfilmen, was ein bisschen komisch erstmal klingt, weil Best of klingt eher nach was Gutem, aber hier sind eher so die alle schrecklichen das Elemente. Worst of eigentlich Antikriegsfilme. Aber was dann den Film wahrscheinlich noch sehr interessant macht, sind die Dazudichtungen, die im Vergleich zum Roman dazugekommen sind. Denn es gibt auch zwei parallele Handlungen zu den eigentlichen Kriegs- und Fronthandlungen vor Ort sind dann einmal die Friedensverhandlungen Deutschlands mit Frankreich, wo dann gerade der von Daniel Brühl gespielte Matthias Erzberger eine große Rolle spielt, ein Politiker, der damals auch wirklich die Verhandlungen mitgeführt hat und dann letztlich auch den Friedensvertrag oder den Waffenstillstandsvertrag unterschrieben hat. Und dann halt der von David Striso gespielte General Friedrich, der so noch so als preußisches super ideal quasi oder Klischee gestartet, der immer noch Krieg führen will und eigentlich gegen die Sozialdemokraten in der Heimat hetzt, die hier irgendeinen Frieden akzeptieren und er möchte einfach nur weiterkämpfen und seine Soldaten weiter in den Tod schicken, der halt schon immer auch Krieger war, also schon sein Vater und Großvater war schon Krieger, das bekommen wir auch in einer Rede oder erfahren wir auch in einer Rede und da hat man noch diese beiden Handlungen, die nochmal so ein bisschen einen Rahmen bilden. Wie fandst du dann diese Ergänzungen im Vergleich zum Roman, weil die hat es ja wirklich der Roman eigentlich nicht.
Er zieht natürlich damit, hebt er das, was ich ganz gut fand, hebt er das Ganze natürlich noch in so einen historischen Kontext. Ne? Also ich will nicht sagen, man lernt noch was dazu, sondern man hat nochmal so Andockpunkte an die Realität. Und gerade an den beiden Figuren zeigen sich natürlich so Gegenpole. Dieser kaiserreichsfanatische Feldherr, der ja dann am Ende die Soldaten nochmal aufs Feld schickt, obwohl sie eigentlich nur noch 2 Stunden haben, bis dann die Waffenruhe erstmal in Kraft tritt. Und auf der anderen Seite Matthias Erzberger als ein, ich würde mal sagen Reformer, der zumindest erkannt hat, so wird er von Daniel Brühl dargestellt, zumindest erkannt hat, dass dieses Sterben jetzt endlich mal ein Ende haben muss und dass man keine andere Wahl hat, als diesen Krieg jetzt per Unterschrift zu beenden, auch wenn das bedeutet, dass man das in Kauf nimmt, was die Franzosen wollen. Und das sind bestimmt, es wird kurz angesprochen, Besetzung des Rheinlandes und so weiter, alles, die Geschichte kennt man. Alles, was dann danach folgte. Und ich fand auch, also ich finde es gut, dass es da war. Ich hab da auch viel über diese Szenen mit den beiden nachgedacht, weil die eben so, die sind natürlich auch verkürzt dargestellt, so verknappt, ne? Das sind halt einfach nur kurze Figuren, um so Pole da zu stellen irgendwie. Und es macht nochmal einen schönen Kontrast zu diesem Krieg auf, sage ich mal, der da ja so relativ nüchtern tobt, was natürlich alles andere als nüchtern ist. Aber er spricht so bestimmte Punkte an. Ne? Also zum Beispiel Erzberger sagt ja auch kurz, Denken Sie mal drüber nach, also zu den Franzosen, wollen Sie das wirklich? Das wird Folgen haben, wenn man diesen Frieden in dieser Form. Ich weiß nicht, ob er das denn echt gesagt hat. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
Nee, weil er so natürlich in weiser Voraussicht schon gesagt hat.
Ja, so nach dem Motto, oh ja.
Die Deutschen werden diesen Frieden hassen, wenn
ja,
das
genau.
so blau aussehen wird.
Genau, diesen Punkt hat man drin. Ja. Das da reinzuschreiben ist natürlich irgendwie logisch. Also man muss sagen, Erzberger ist ja damals auch zu einer der Figuren gemacht worden von den Nationalsozialisten, die dieser Dolchstoßlegende dienen. Also sozusagen, dass die vor allem verdammte Sozialdemokraten den Krieg in der Heimat verloren haben sozusagen und den Soldaten den Dolch in den Rücken gerammt haben.
Auch wenn deutsche Soldaten waren eigentlich unbesiegbar.
Wenn Erzberger nicht mal ein Sozialdemokrat war. Ja. Das hat man ja auch so ganz kurz drin. Er sagt ja dann auch zu irgendwie, ich weiß nicht mehr zu wem, zu einem der Konservativen, die mit bei ihm dabei sind, sagt er ja dann auch, ja, wenn wir diesen Frieden nicht nehmen, dann überrennt uns der Bolschewismus von der anderen Seite. Also auch wenn man es denkt, Erzberger war Mitglied der Zentrumspartei, also Katholik, politischer Katholizismus.
Also was jetzt die CDU gewesen wäre, so im Groben.
Ja, vielleicht sogar noch ein Stück weiter konservativer. Also ja, damals natürlich logischerweise, weil es war ja früher auch. Ne? Also er war schon Reformer. Ich glaube, er war auch Kolonialkritiker, also Kritiker der Kolonialpolitik.
Ja, also da gibt es ganz interessant, was auch eine Kritik gab, die bei Jakobin zu lesen war auf der Webseite, dass Herzberger war eine ganze Zeit lang auch Kriegsbefürworter.
Ja, ja.
Und hat ja auch gefordert, oder gerade am Anfang war auch sehr begeistert und hat auch geschwärmt davon, wenn die Deutschen London vernichten und vernichten schlagen und welche Kolonien vor allen Dingen in Belgien oder halt die Erweiterung des Kaiserreichs auch in Belgien zum Beispiel haben kann. Er hat aber realisiert dann irgendwann, dass es zu nichts führt und man den Krieg beenden muss. Das hat natürlich, du hast es ja auch schon angesprochen, diese gerade Herzberger und dann der General Friedrich, die werden natürlich nur als ganz grob gezeichnete Figuren gezeichnet, weil man hier jetzt an dem Zeitpunkt der Geschichte mehr diese Pole darstellen wollte, was es damals gab. Es gab die Leute, die wirklich sagen, hey, das muss jetzt aufhören und manche Leute, die bis zum letzten Mann wirklich kämpfen wollten, wenn es der sinnlose Tod war.
Und man muss
deswegen finde ich das auch okay, ehrlich gesagt, dass man es nicht vielleicht so nochmal groß aufführt und Erzberger groß als geläuterte Figur.
Genau, oder so weil er ist ja natürlich, also der darf natürlich kein Held sein, weil es gab, ist in Deutschland, dieser Krieg, der konnte ja nicht funktionieren, nur weil 5 Leute gesagt haben, wir wollen jetzt Krieg. Das ist, also es gibt da ja auch, also der Erste Weltkrieg erlebt ja in den letzten 10 Jahren eine Neubetrachtung oder eine gründliche Forschung nochmal, wahrscheinlich auch, hat auch damit zu tun, dass er natürlich so lang her ist, dass die Erinnerung daran, also die direkte Erinnerung schwindet und natürlich auch ZeitzeugInnen irgendwie weniger werden, was auf der einen Seite natürlich traurig ist, weil viel in Vergessenheit gerät, auf der anderen Seite das natürlich auch, und das ist ja in der Geschichtswissenschaft immer so, eine nüchternere Betrachtungsweise ermöglicht. Da gibt es das Buch hier, Die Schlafwandler von, oh Gott,
einfach Clark.
Hier steht's, Christopher Clark, genau, danke, hier steht's irgendwo. Was eigentlich ein ganz großes Werk war und das gut aufzeigt, wie ganz Europa damals in diesen Krieg reingestolpert ist und dass eben in Deutschland es nicht, es gab natürlich welche, die Krieg scheiße fanden. Es gab auch Pazifisten damals schon als Bewegung, ne? Aber nicht in der Größe noch. Es gab diese Burgfriedenspolitik, wo auch die SPD dabei war. Von rechts bis links hat man damals, ist man in diesen Krieg rein. Es war nicht nur Kaiser Wilhelm II., der Militärfan war. So. Ja. Das ist vielleicht für den Hintergrund nochmal ganz wichtig. Nichtsdestotrotz, der Film zeigt ja einen Ausschnitt oder die Folge dessen. Der Film zeigt ja sehr explizit auch, und das fand ich sehr spannend, sehr explizit den Krieg und auch sehr brutal. Und das, ich hatte dann das auch in irgendeiner Kritik gelesen, es wirkt nicht so, als sei er so in Anführungsstrichen günstig gewesen, wie er war, sondern er sieht deutlich teurer aus, als er ist, weil er, weiß ich nicht, weil er so schlimm aussieht. Also man hinterfragt nicht kein einziges Mal das, was man da sieht. Also so ist es mir zumindest gegangen, ne? Er hat sehr passende Bilder für das, was er zeigen will.
Produktionswerte sind sicherlich nicht, also jetzt im Vergleich zu 1917, der glaube ich so der andere in den letzten Jahren große Erste Weltkriegsfilm ist, der auch toll aussieht, so allein, also vom der Bildkomposition her, natürlich von den Bildern her schrecklich, aber wie natürlich von den Produktionswerten sehr hoch und da ist jetzt im Westen nichts Neues. Steht dem wirklich im Nichts nach, deswegen kann man wirklich sagen, dass es dann auch auch wenn es immer ein bisschen schade ist, dass man irgendwie sagen muss, aber für einen deutschen Film.
Das ist so, ja.
Das sehen natürlich nicht alle immer gut aus, aber der gehört definitiv zu den absolut, die auch international konkurrenzfähig sind. Deswegen, der muss sich wirklich vor nichts verstecken. Deswegen wirken natürlich dann auch gerade dann die Schlachtszenen, weil die mit einer sehr großen Finesse-Qualität inszeniert sind oder ja, mit einer besonderen Brutalität halt auch, die es wirklich spürbar macht, wenn die Panzer kommen oder wenn die Flammenwerfer kommen.
Ja.
Dass das dann nochmal besonders reinhaut natürlich.
Mhm. Also ich habe mal geguckt, ganz kurz nur, um das Budget 1917 irgendwie 90 bis 100 Millionen und im Westen nichts Neues 16 Millionen.
Ah ja, das ist wirklich krass, dass dann für das deutlich weniger Geld
man eine so sehr aussieht.
Eher ähnliche Qualität
hat. Man muss auch dazu sagen, für eine deutsche Produktion sind 16 Millionen Dollar schon echt viel Geld.
Ja.
Und er ist auch, ich glaube, er ist auch wieder relativ günstig. Er ist in Tschechien gedreht worden, glaube ich, Großteil. Ne? Da gibt es auch gute Filmförderung abzuholen. Teile in Prag, in Studios und so weiter. Über Filmförderung haben wir auch schon gesprochen. Also ich denke, bei diesen 16 Millionen Budget bleibt es dann am Ende nicht. Ich denke, da kam noch einiges an Zuschüssen und Zeug dazu. Aber für das Geld, in Anführungszeichen wäre das wenig, ne? Aber sieht wahnsinnig gut aus.
Ja. Fandst du dann aber, das hat mit dem Geld und mit der Qualität, die man vor und hinter der Kamera hat, hat denn das, weil ich habe im Vorfeld auch, wo die ersten Trailer erschienen sind, auch durchaus die Befürchtung gelesen, dass es hier eine Call of Duty-Sierung des Krieges ist, der halt irgendwie toll aussieht, aufregend, halt so ein bisschen Videospiel-esk, aber eher im negativen Sinne Videospiel-esk, dass es eher spielerhaft aussieht und nicht wirklich die Grundaussage oder zumindest dadurch eigentlich ein Antikriegsfilm ist oder ich warnen will vor den Folgen. Ja. Hat es das für dich erreicht?
Ich finde, dass genau das Gegenteil von diesen Befürchtungen ist eingetreten. Das war seit langem einer der Antikriegsfilme, wo ich sagen würde, der hat es den Titel wirklich verdient. Also wir haben ja hier öfter auch schon über Antikriegsfilme gesprochen, wo man nicht ein Fragezeichen dahinter machen müsste und fragen müsste, war das nicht eigentlich ein Kriegsfilm? Weil es gibt ja oftmals so eine Heroisierung. Gut, das ist natürlich bei amerikanischen Filmen über den Zweiten Weltkrieg ist das ganz oft so. Das gibt es aber durchaus auch bei Filmen über den Vietnamkrieg und so. Also wo einfach eine Heroisierung schon in den Figuren irgendwie stattfindet, wo man eine Heldengeschichte erzählt und natürlich auch vermeintliche Antikriegsfilme, die dann eher Actionfilme sind. Und ich finde, das ist er beides nicht und er macht ganz viel richtig, dass er das eben nicht ist. Also er macht absolut keinen Spaß zu schauen. Und das meine ich im positiven Sinne. Also du sitzt nicht, du guckst dir den Film an, mir ging es so, ne? Kann ja nur von mir sprechen. Man guckt sich den Film an und bleibt dran, weil er auch wirklich spannend ist, aber man hat dabei keinen Spaß. Also es ist nicht so, dass man mit einem guten Gefühl da sitzt und sagt, oh, guck dir mal die coole Action an, oh geil, jetzt kommen noch Panzer. So.
Ja, also er hat's Regisseur Edward Berger hat's wirklich ganz gut hinbekommen, dass dann, wenn es zur Action kommt oder den Schlachtszenen, dann genau zurückzuziehen oder es nicht zu lange auszukosten oder eine Choreografie sich auszudenken, die irgendwie zu aufregend ist. Weil da ist man, glaube ich, ganz leicht dann da, das irgendwie halt auch beeindruckend aus, wenn man irgendwie, oh, gucken, was jetzt noch kommt, jetzt wird noch der erschossen oder so, und dann sieht's auch irgendwo wieder interessant aus. Da wäre zum Beispiel Hacksaw Ridge, fand ich da ein Negativbeispiel von Mel Gibson, der dann, wo der Krieg auch eigentlich total furchtbar dargestellt ist und total brutal. Da gibt es wirklich die erste Szene, wenn das dann wirklich auch an sich super inszeniert, weil die gehen dann erst in so ein Schlachtfeld und treten ja gleich, müsste zum Kriegsland kommen. Es passiert erstmal nichts und der Film kostet so ganz lange aus, bis dann der Punch, der erste Schuss fällt und dann ist Chaos. Dann ist auf einmal, geht's los. Aber das ist auf eine so, das ist dann wieder auch so viel auf amerikanische Brutalität, die dann irgendwie auch wieder anziehend, anziehend ist das falsche Wort, aber da wird es interessant.
Doch,
ich glaub, da guckt man sich ja gerne und sieht, ach, das sieht ja krass aus, da ist der Kopf aber weggeflogen. Ja,
genau.
Da bist du wieder, da hast du schon wieder so einen gewissen Abstand zur eigentlichen Handlung, weil du es eher genießt, was für einen Aufwand die in die Explosion gesteckt haben, als jetzt hier, wie es beim Westen
ist. Und weißt du, woran ich glaube, dass das bei dem Film liegt? Also man müsste den vielleicht wirklich mal Szene für Szene nochmal angucken, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass er eben weitestgehend darauf verzichtet, zu zeigen, was genau passiert. Das hast du nur an ganz wenigen Stellen. Natürlich wird viel geschossen, natürlich fliegt ganz viel um die Ohren, natürlich explodiert viel. Aber was genau passiert und wo genau jemand, ne, der bleibt die ganze Zeit bei diesen Handlungen eigentlich nah an den Figuren dran und zeigt dann die Auswirkungen davon. Der zeigt dann eben, wie Leute tot am Boden liegen. Der zeigt dann, wie der wie er rumgeht und muss die Hundemarken einsammeln von den gefallenen Soldaten und findet dann seinen Freund zum Beispiel. Er tritt dann auf die Brille, die einem seiner Freunde gehört hat. So, er zeigt dann eben, was bedeutet das eigentlich, wenn so. Und ich weiß nicht, ich habe, weil du gerade von dem Intro von Hacksaw Ridge sprichst, er setzt diesen Ton ja schon von der ersten Sekunde an. Weil ich finde, der Film hat so ein unglaublich starkes Intro. Das ist eigentlich ganz einfach. Es geht eigentlich direkt in das Schlachtfeld rein. Er startet nämlich eben nicht mit den vier Jungs, die kommen dann sozusagen erst. Er setzt so an den, ich glaube so an den Anfang oder vor den ersten Akt, setzt er nochmal so ein Intro, sag ich mal. Und
Ouvertüre.
Ja, die Ouvertüre im Prinzip. Und ja. Die ist dann direkt quasi so ein Foreshadowing schon, das werdet ihr sehen. Ja. Hier ist Krieg. Und wir folgen einem Soldaten, wo man vielleicht denkt, okay, ist das jetzt unser Typ schon? Der aber sofort erschossen wird. Und wir folgen, hat mich so ein ganz kleines bisschen, nicht in der Ausführung, aber so ein ganz kleines bisschen an Lord of War erinnert. Wir folgen der Uniform folgen wir, wie die eben dann eingesammelt wird, also die Soldaten werden, also das Schlachtfeld wird leergeräumt, dann werden die entkleidet, in Särge und im Massengrab vergraben und so, dann kommt die Uniform, wird gewaschen, wird aufgehangen zum Trocknen und so weiter, dann kommt die zu Näherinnen, dann wird behelfsmäßig das Einschussloch wird zugenäht und dann geht's eben zurück heim ins Reich. Und dort wird sie wieder verteilt an den Nächsten. Und dann kommen wir nämlich zu dem Punkt, wo dann die Musterung stattfindet von unseren Hauptprotagonisten und er kriegt seine Uniform ausgehändigt, geht freudestrahlend, weil alles geklappt hat, weil sie haben ja die Eltern so, also sie haben ja die Unterschrift gefälscht, weil alles geklappt hat, geht er los, guckt in seine Uniform, geht zurück nochmal zur Ausgabestelle und sagt so, Entschuldigung, die gehört schon jemandem, weil da steht der Name noch hinten eingenäht drin. Und der Typ reißt den Namen raus und sagt, naja, da war die dem wohl zu groß.
Aber wir wissen natürlich, als Zuschauer sind schlauer und haben den ganzen Weg dahin gesehen. Ja. Das hat natürlich nochmal besondere Wirkung. Und man sieht dann auch, wie dieses Namensschild nach unten geworfen wird, wo schon ganz viele andere Namensschilder auch liegen. Da ist natürlich die ganz besondere Kraft, ne, in solchen Bildern, wo dann halt auch der Film nochmal ganz anders was darstellen kann als jetzt das Buch zum Beispiel. Ja. Dass das mit solchen ohne Worten groß dir einfach zeigen kann, wie die Kriegsmaschinerie funktioniert und wie sehr diese geblendeten jungen Männer in diese Kriegsmaschinerie reingesteckt werden und dann halt durch ein Fleischwolf wirklich gedreht werden. Das ist natürlich wirklich dann auf jeden Fall zu den stärksten Szenen.
Und was er eben auch nicht macht, und da sind wir beim Stichwort, auch wieder bei der Frage Kriegsfilm, Antikriegsfilm, da haben wir auch schon ganz viel drüber gesprochen, da könnt ihr mal auf unserer Seite klicken. Es gibt so eine Oberkategorie, die heißt Band of Brothers. Wir haben, beziehungsweise Martin hat mit einer Historikerin zusammen sich Band of Brothers nochmal angeschaut, die Serie, die 10-teilige von Steven Spielberg und Tom Hanks, also als Produzentenduo, und die jede Folge für Folge ausgewertet. Und da spielt ja dieses Band of Brothers, wie die Serie eben heißt, ne, dieser Zusammenhalt, dieser Mythos des Trupps, des Teams, der Kameradschaft spielt eine ganz, ganz große Rolle und das hat er auch nicht. Und das finde ich bei dem Film grandios, obwohl er natürlich das zeigt. Ne, wir haben so eine Winterszene, wo es so ein bisschen ruhiger ist, wo nicht so viel gekämpft wird, wo die bei einem französischen Bauern von vor Ort irgendwie eine Gans klauen und sich dann die Gans zubereiten, wo dann irgendwie französische Mädchen vorbeikommen und der eine Soldat rennt ihnen hinterher, wo das Duo, würde ich schon fast sagen, dass sich dann herauskristallisiert, eben der Paul Bäumer zusammen mit dem Stanislaus Kaczynski heißt er, gespielt von Albrecht Schuch, der deutlich älter ist als er, der über 10 Jahre älter ist, wo sich dann so eine großer Bruder, kleiner Bruder Sache entwickelt und das alles aber nicht so romantisiert dargestellt wird. Es ist alles kein Mythos, sondern es ist aus der Not geborene Beziehung, die man da hat.
Ja.
Und auch selbst dieses Gänsestehlen, das ist nicht toll, sondern das ist einfach mal eine Erlösung von der Scheiße, die sonst läuft und man hat sonst nichts anderes und sie brechen diese Momente auch sofort wieder. Es kommt dann eben, kommt sofort wieder die Frage, was macht ihr eigentlich nach dem Krieg? Darüber reden wir nicht, der Krieg ist.
Und es kommt ein Brief aus der Heimat, der auch nochmal ein Schlaglicht darauf wirft, was das eigentlich dann bedeutet, wenn man nicht in der Heimat ist. Und was macht man überhaupt, wenn man zurückkehrt? Das ist halt das ganze Leben ist eigentlich auf den Kopf gestellt. Selbst wenn man überlebt.
Auch dass seine Frau, ist, also dieser Stanislaus Kaczynski bekommt einen Brief von seiner Frau und Und eigentlich ganz witzig, also die beiden, Fele, also Paul und Stanislaus, sitzen zusammen auf dem Klo, auf der Latrine draußen im Wald. Kaczynski kann nicht lesen. Deswegen liest Paul ihm das vor, was sie geschrieben hat. Und ich fand das so beeindruckend, weil das ist nicht dieses, ich vermisse dich, mein Lieber und so und bla bla bla, sondern es ist in Mundart hingerotzter Brief, so nach dem Motto, boah ja, hier ist es auch nicht leicht, man hört ja von euch, dass das und das, kannst du dich nicht auch mal anschießen lassen, so nach dem Motto, damit du wieder zurückkommst. Dann kommt ein bisschen Emotionalität rein, weil sie davon redet, dass sie irgendwie ein Kind zusammen haben, das gestorben ist. Und dann schließt sie aber irgendwie mit den Worten, jetzt weiß ich auch nicht mehr, was ich dir schreiben soll.
Ja, tschüss. So ein bisschen wie bei einer Sprachnachricht.
Ja, genau. WhatsApp, so.
Ja, und das und war's ja, dann
und,
jetzt.
Und das finde ich, das sind so diese Kleinigkeiten, die der Film total richtig macht.
Also sehr unprätentiös, vielleicht, wenn man das so sagen kann. Also sind die Figuren auch gezeichnet, die auch, es gibt glaube ich auch nur einen Moment, wo die Charaktere kurz über den Sinn auch des Krieges oder wie es dahin gekommen ist, durchgelaufen ist, eher gegen Ende hin, wo dann so gesagt wird, ja, die Welt hatte Fieber, und man weiß gar nicht, wie man da reingeschlittert ist und jetzt passiert das und Gott schaut zu, wo man so ein bisschen eine Reflexion stattfindet, aber ansonsten gar nicht, was ich aber jetzt gar nicht kritisieren möchte, weil das dann wirklich halt auch das hätte vielleicht schon auch schon wieder gar nicht dazu gepasst oder das ist auch gar nicht, die Bilder sagen schon so viel mehr, als es die Charaktere zu sagen brauchen.
Weil man halt auch ehrlicherweise dazu sagen muss, wir verfolgen ja meistens 17-jährige Jungs, die waren, als der Krieg ausgebrochen ist, waren die 13, vielleicht 12, die haben mit diesem da reinschlittern tatsächlich nichts zu tun.
Ja, genau, deswegen ist es auch absolut so richtig entschieden, dass man diese Reflexionsmomente auf ein Minimum hält und eigentlich wirklich sich nur auf die Auswirkungen und konzentriert.
Und es gibt auch so eine Szene, wo die Hundemarken sozusagen ausgewertet werden und aufgeschrieben wird, wer und so weiter. Und das ist auch so eine wichtige Szene, weil da werden die Geburtsdaten nach und nach verlesen. Und da hast du 98, 94, 99. Das sind alles natürlich ganz junge Männer, die da sterben. Das ist eine ganze Generation im Prinzip ausgelöscht. Und das wird dann später ja wieder zu diesem Motiv, dass dann dieser Erzberger eben rund macht, indem er sagt, bald ist, es gibt auch diesen Einsatz, ich weiß nicht mehr genau, doch, der wird gesagt, die kommen irgendwann in so ein Bahnhofsgebäude, wo ein Gasangriff stattgefunden hat, offenbar. Und sie kommen dann in so eine Halle rein und da liegen 100 tote junge deutsche Soldaten, sind es, glaube ich. Ja, deutsche Soldaten. Und dann sagen sie nur, ja, die haben die Gasmaske zu früh abgenommen. Und dann sagt nur in der tiefsten Mundart, man versteht den Film auch manchmal, manchmal muss man die Untertitel anschalten, sagt Albrecht Schuch so, bald ist Deutschland leer. Und das fand ich auch so stark. Das einfach das
mit einem Satz so auf den Punkt gebracht, dass es wirklich dann diese Momente, die dann sehr nachhallen. Und das ist dann im Prinzip auch, es braucht mir auch gar nicht in irgendeiner Rückblende zeigen, wie die da elendig verreckt sind in dieser Fabrik.
Genau, und das meine ich, er zeigt das, was dabei rauskommt an vielen Stellen der Film.
Der Film wäre auch ein gutes Beispiel gewesen für unsere Essensfolge, weil tatsächlich Essen auch eine gewisse Rolle spielt als Kontrastprogramm. Ja. Zu was bekommen die Soldaten an Steckrübensuppe zu essen und was essen die Politiker und der General.
Der General an diesem riesigen Tisch, das hatte schon fast, das konnte der Film wahrscheinlich auch nicht wissen, dieses Putineske einfach mit diesem langen Tisch, wo er mit seinem Bediensteten da sitzt.
Und dann halt sich so Wein einschenken lässt und dann den letzten Tropfen schmeißt er immer so auf den Boden und lässt sich dann noch mal in neuen Schluck irgendwie einschenken. Und halt im Zug diskutiert man darüber, wo die Friedensverhandlungen oder die Waffenstillstandsverhandlungen stattfinden, darüber, ob die Croissants auch wirklich kross genug sind und warm genug sind.
Also das sind die vom letzten Tag, fragt er.
Genau, vom letzten Tag. Ne? Kann man die noch essen? Ja. Während halt die Soldaten verhungern und halt, also, man sieht auch in einer Szene, wenn man sich im Graben befindet, im Hintergrund auch sowieso Ratten aufgehangen sind, damit man auch weiß, und dann sieht man auch später, wie die Ratten halt auch flüchten, wenn halt ein Angriff stattfindet.
Oder im tiefsten Gefecht, am Ende in diesem Gefecht, wo die da in diesem französischen Schützengraben sind und da ist die Offiziersmesse stürmen die da gerade und da liegt halt Salami und Brot und was weiß ich.
Käse.
Und die sind im tiefsten Gefecht und gerade sind denen die Kugeln um die Ohren geflogen und haben erschossen und was weiß ich und rennen da rein und essen erstmal so viel, wie sie können, bevor es wieder weitergeht.
Ja, auch sofort gemacht. Klar, logisches Wort.
Das ist einfach, das, also Ja, da hat viele kleine Momente.
Ja, ja. Obwohl man, gerade wenn man nochmal drüber spricht, so auffällt, obwohl der Film gar nicht so jetzt irgendwie so eine spektakuläre neue Idee hätte, wie man den Krieg darstellen kann. Aber das braucht er gar nicht und das muss man auch gar nicht. Und ich glaube ich, gerade in seiner Klarheit hat er deswegen diese Wucht. Und ich glaube auch deswegen, wenn wir mal auf das Thema dann Oscar zu sprechen kommen, glaube ich schon, gute Chancen hat zumindest auf eine Nominierung.
Ja.
Könnte ich mir vorstellen, ich kann halt noch nicht einschätzen, wie stark dann die Konkurrenz sein wird. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, weil das ist ein Thema, das ist super für die Academy. Sie lieben auch Kriegsfilme
gerade weil es auch so aktuell ist,
gerade,
das kommt
auch
dazu. Also dem Film spielt nicht nur seine eigene Qualität in die Karten, sagen wir es mal so.
Ja, deswegen, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass er wirklich in der Shortlist, auf der Shortlist zu finden ist.
Auch die, wo du sagst, fällt mir auch wieder so eine Szene ein, wo Paula irgendwie, weiß nicht, im zweiten Drittel oder so im dritten Drittel mit diesem französischen Soldaten im Graben liegt und ihn quasi ersticht im Matsch. Mhm. Das ist so eine eklige Szene einfach. Das hat nicht so, man versteht sich mit dem Feind, so, ne, und eigentlich, wir sind ja Soldaten und ich muss dich jetzt töten, sondern er tötet den und dann versucht er eben noch Dreck in den Mund zu stecken, damit das Gurgeln nicht so laut ist, und dann tut es ihm leid, dann nimmt er sozusagen den Brief, den der andere französische Soldat in der Tasche hat, und dann sieht er dort die Frau offenbar und das Kind des Soldaten und verspricht ihm, ich werde den wenigstens zu denen bringen. Und dann verliert er den Brief einfach. Logisch, weil, hä? Klar. Es ist halt Krieg. Klar. Der ist halt dann weg.
Ja, es ist halt
nur ein Stück Papier. Und wie reagiert er? Er fragt dann, hast du den Brief gesehen? Ich hatte? Nee. Okay.
Ja, und alles war umsonst.
Ja.
Sinnlos. Es ist sinnlos gestorben, alles.
Und also man muss auch wirklich sagen, das Ende, diese ganze Partie des Endes ist großartig, weil der Krieg ist zwar vorbei, aber der Film hat kein Happy End.
Nee.
Für niemanden.
Aber gut, das erwartet wahrscheinlich auch jeder, der den Film dann bis dahin geschaut hat. Es endet nicht in einem Happy End.
Nee.
Aber es setzt nochmal einen schönen Endpunkt, um wirklich die Sinnlosigkeit nochmal schön darzustellen.
Ja.
Und wirklich dieses letztlich bis zum letzten Moment irgendwie kämpfen wollen, um irgendwie sich irgendwas zu beweisen, weil man irgendwie einen ganz komischen Begriff von Ehre oder was auch Vaterlandstolz irgendwie verinnerlicht hat. Und das dann irgendwie halt sich in so einer Situation bewegt hat, dass es scheinbar wohl nicht anders geht.
Und weißt du, was ich fand? Das fand ich auch wieder gut, dass er, also um das kurz zu umreißen, das hatten wir vorhin schon mal kurz gesagt, die werden dann von diesem General nochmal in den Kampf geschickt. Obwohl der Krieg eigentlich vorbei ist, faktisch. Also diese Waffenruhe tritt um 11 Uhr in Kraft mittags und er schickt die um 8 nochmal aufs Schlachtfeld, obwohl sie eigentlich, wie die Franzosen auch, die hätten einfach die Füße hochmachen können in ihrem Lager und dann wäre Ruhe gewesen. Und dann überfallen sie eben nochmal so ein französisches Lager. Und da sehen wir auch einen Moment, wie eigentlich ein französischer Offizier, der dort ist, die köpfen eine Flasche Wein in dem Graben und sagen, jetzt ist es endlich vorbei und dann werden sie nochmal überfallen. Und all diese ganzen Tode sind sehr sinnlos, die da nochmal stattfinden. Und er macht es aber genau richtig, finde ich, weil die gehen da nicht, zumindest interpretiere ich das so, die gehen da nicht hin, weil sie noch Stolz haben, weil sie noch Vaterlandsliebe haben. Erstmal hast du welche, als der Befehl kommt, ich gehe jetzt nicht nochmal aufs Schlachtfeld und werden erschossen. Das sieht man nur im Hintergrund ganz lapidar stattfinden, dass sie die noch an die Wand stellen, weil sie am sozusagen 5 Minuten vorher nochmal Befehle verweigern. Und auch unsere Hauptfigur, da ist ja vorher dann auch was passiert und so. Es ist einfach egal. Und es gibt die haben trotz des beendeten Krieges keine Perspektive. Es gibt keine Hoffnung.
Auch also so halt, ja, also das stimmt, ja, die Intro, ja, kann ich nachvollziehen, weil das dann wirklich auch an dem Punkt, man einfach gar keine Ideale mehr hat und einfach, es ist wirklich einfach alles egal.
Es ist egal.
Ich mache einfach einen Befehl und ich mache den jetzt.
Du stirbst, wenn du jetzt Nein sagst,
du stirbst, wenn du jetzt hingehst,
du stirbst wahrscheinlich sogar, wenn du nach Hause kommst. Es gibt ja dann auch einen Soldaten, der sich tatsächlich im Lazarett am Ende, obwohl der Krieg vorbei ist, der jetzt eigentlich nach Hause fahren könnte, das Leben nimmt, weil das Leben vorbei ist.
Ja,
und zwar schon lange.
Nicht als Krüppel enden möchte.
Die sind auf dem Schlachtfeld gestorben, kann man, glaube ich, so sagen.
Ja.
Und bevor sie überhaupt richtig gestorben sind. So. Und das, also, wenn ich mal so drüber nachdenke und wenn man drüber spricht, ist es natürlich nochmal so, dass man es nochmal reflektiert, dann macht der Film schon einiges richtig. Finde ich. Für einen Anti, um wirklich dieses Anti vor dem Kriegsfilm zu verdienen.
Ja, absolut. Deswegen, ich weiß nicht, haben wir sonst noch irgendwelche Punkte? die dir jetzt noch einfallen im Kontext?
Vielleicht nochmal kurz, Kameraführung haben wir schon erwähnt, alles richtig auch grandios. Die Musik fand ich auch fand ich total passend. Also es gibt, das ist wieder so, wir haben ja letztens erst wieder mal eine Musikfolge gemacht. Wir haben ja schon einige gehabt, wo wir ein bisschen besprochen haben, wie Musik in bestimmten Filmen eingesetzt ist. Und der macht es so, dass man sie an manchen Punkten mitbekommt und in manchen gar nicht. Also an vielen Punkten gibt's auch keine, weil die unnötig ist. Aber diese, also ich fand das so beeindruckend, die haben einmal diese so ein Motiv, so ein wiederkehrendes, das so ein bisschen zerschreddert klingt. Und
hat ein bisschen was von Sicario, wenn die irgendwie über die mexikanische Grenze gehen, dann auch dieses dröhnende.
Ja, so ein dröhnendes, das kommt, was so Spannung aufbaut. Ja. Und dann haben die aber auch so, ich weiß gar nicht, das sind so Marschtrommeln normalerweise, die aber plötzlich kommen und so laut geschlagen werden, dass es wie Schüsse wirkt. Dass du manchmal denkst du so, wer hat jetzt geschossen? Aber es sind eigentlich sind so Marschtrommeln, die da kurz, nur so kurz angespielt werden. So ein bisschen Maschinengewehrfeuer aus der Trommel. Und also auch da spannende Ideen, muss man sagen.
Die ja nochmal diese, auch vielleicht diese Überraschtheit im Krieg, die dann irgendwie stattfindet, wenn auf einmal das Gefecht losgeht, wenn man auf einmal wie die Franzosen einfach überrascht werden, obwohl eigentlich der Krieg schon vorbei ist.
Es ist schön, dass so wenig Fokus auf den Gefechten ist, sag ich mal, obwohl viel gezeigt wird. Und so wenig Fokus auf Strategie und so, weil.
Ja, dann hat man auch wieder, also
die liegen halt im Graben.
Weil es sind ansätzlich die, was auch, ich habe auch ein Interview von Erich Maria Remarque gefunden, der den Roman geschrieben hat, aus den 60ern, gibt es auf YouTube eine halbe Stunde das Interview, mit ihm finden kann, was er damals geführt hat. Und da hat er halt auch, was ihm wichtig war, bei dem Roman halt auch, dass gezeigt wird, dass die Leute, die darüber entscheiden, dass jetzt Krieg ist, sind halt nicht die, die in den Krieg ziehen. Ja. Das sind zwei komplett unterschiedliche Welten. Das eine sind die Politiker, die älteren Männer, und das andere sind die jungen Männer, die ihre Zukunft vernichtet wird. Ja. Und das war ihm halt sehr, sehr wichtig, weil er selber ja auch einer dieser jungen Männer war, weil er im Ersten Weltkrieg auch gedient hat. Und das zeigt ja der Film dadurch auch sehr schön, dass er das eben nicht macht, dass er nicht die Offiziere oder die Strategieplaner im Hintergrund irgendwie als irgendwie gerissen oder so darstellt oder irgendwas, sondern einfach nur, wenn sie vorkommen, ist so wie bei David Striese, sind es halt Arschlöcher.
Ja, und niemand hat da den Vorteil, diese eine große ausufernde Schlachtszene, die eine lange sozusagen, die zeigt das auch total gut. Die überrennen ja sozusagen, die stoßen nach vorne, überrennen die Franzosen, kommen in deren Graben rein, plötzlich hört man's donnern und die kommen mit Panzern, werden zurückgedrängt, müssen literally zurücklaufen, den gleichen Weg nochmal, werden dabei erschossen, schaffen es aber auch die Panzer aufzuhalten. Dann gibt's noch eine Szene, dann kommen die Franzosen wieder mit Flammenwerfern und werden wieder, also wirklich auf 100 Metern Schlachtfeld hin, zurück, hin, zurück, hin, zurück. So, sinnlos.
Bis zum Ende, bis zum absolut sinnlosen Ende.
Ja.
Und deswegen auf jeden Fall von uns beiden eine große, große Empfehlung für diesen Film. Der ist schon einer auf jeden Fall der besten deutschen Filme des Jahres wahrscheinlich, kann man glaube ich schon.
Würde ich sagen, auf jeden Fall auch einer der besten Netflix-Filme, finde ich. Ist, glaube ich, auch ganz gut gestreamt worden bis jetzt. Ich hatte das irgendwo stand, dass ich habe es gesehen, warte. Ich glaube irgendwie so in den ersten 3 Tagen. Also was man als Startwochenende vielleicht bezeichnen könnte, über 30 Millionen Mal. Und ich glaube, der im Moment führt die Charts an als die erfolgreichsten fremdsprachigen, also nicht englischsprachigen Netflix-Produktionen.
Deswegen ist ja auch ganz schön, dass er dann auch, wie gesagt, durch allein die Bekanntheit des Romans hat er ja auch schon ein paar Vorteile, dass auch international schon man mit dem Namen etwas anfangen kann und schon weiß, was da, weil es einer der Erste Weltkriegsfilme und Stoffe halt ist. Deswegen ist es ja auch sehr schön, dass er dann noch eine gewisse Reichweite auf jeden Fall generieren wird. Und dann der Aufwand, der hier eindeutig betrieben wurde, sich auf jeden Fall gelohnt hat. Deswegen auf jeden Fall schaut euch den Film an, wenn ihr irgendwie darüber Interesse habt. Er aber ist natürlich kein Gute-Laune-Film. Aber das ist man sich, glaube ich, bewusst, wenn man den Film startet. Das bekommt man hier die volle Dröhnung auf jeden Fall ab. Deswegen gut, dann wären wir jetzt noch bei unserer Kategorie.
Abschlusskategorie. News. Was gab es sonst noch?
Es gab eine große News.
Ja, die kamen eigentlich ja noch vor der Veröffentlichung der vergangenen Folge. Ja. Da haben wir die Folge aber schon aufgezeichnet, die war schon eingeplant, kam Samstagabend. War wirklich...
Wie ein Hammer kam die.
Fragt man sich.
Da fragt man sich, was da los? Sich.
Liam Hemsworth wird der neue Witcher in der vierten Staffel. Die dritte kommt ja jetzt erst mit Henry Cavill noch als Witcher. Aber bestätigt für die vierte Staffel ist jetzt, dass Liam Hemsworth Henry Cavill ablösen wird. Und man fragt sich eigentlich die ganze Zeit nur, why? Warum? Warum?
Tja, so genau wird man es wahrscheinlich erstmal nicht erfahren, zumindest in nächster Zeit. Ja. Man hat natürlich alles öffentlich, alles supi, gibt es eine Staffelübergabe. Henry Cavill gesagt, ja, meine Zeit ist vorbei. Eine
Staffelübergabe ist auch sehr witzig.
Oder eine Schwertübergabe, dann quasi gemacht. Das Silberschwert geht weiter. Aber man hat zumindest, was zumindest die Vermutung von Fans ist und was sich zumindest ein bisschen belegen lässt, ist wohl, dass Henry Cavill schon länger etwas unzufrieden war mit der Ausrichtung der Serie. Mhm. Weil er halt sich als großer Fan wirklich des Stoffes und der Romane, der Originalromane und auch des Spiels da sehr eng dranbleiben wollte, aber wohl die Schreiber, Produzenten und Leute von Netflix da sich mehr Freiheiten nehmen wollten, wo nicht so respektvoll wie, und so ist zumindest, kann man zumindest zwischen den Zeilen kann man da bei ein paar Interviews mit Henry Cavill durchaus was reinlesen. Es gab zum Beispiel das eine Beispiel, in der zweiten Staffel stirbt ja das Pferd Plötze von Geralt. Ja. Und das war im Original-Drehbuch so verfasst eigentlich, dass er das jetzt nicht so krass aufnimmt emotional und das quasi mit so einem lockeren Spruch fast halt ein bisschen weglächelt. Mhm. Weil er auch, also in den Romanen bekommt er auch immer mal wieder ein neues Pferd, das nennt er auch immer wieder Plötze. Also das ist, es gibt immer wieder ein Pferd Plötze bei ihm. Aber eigentlich hat er schon eine recht enge Verbindung zu seinen Pferden und das hat Henry Cavill fand das auch nicht so gut. Deswegen hat er das übernommen, dass er gesagt hat, er ist mit der eigenen Rede noch mal kurz aufgekommen und ist dann zum Dreh halt mit einer umgeschriebenen Szene gekommen, durfte das dann auch aufsagen. Nee. Und das ist jetzt auch in der Serie so zu finden, dass es ja kurz ein emotionaler Moment ist, wo er sich von Plötze verabschiedet. Ja. Und das ist vielleicht so ein Beispiel dafür, wer es halt ein bisschen Spannung dazwischen gegeben hat. Und wahrscheinlich war es dann wohl so, gesagt, okay, ich habe jetzt noch einen Vertrag, den habe ich unterschrieben, das heißt, ich muss nur eine Staffel machen, aber danach habe ich keinen Bock mehr.
Zumal er ja auch jetzt nicht unbeschäftigt ist, das hatten wir ja jetzt auch. Er ist ja jetzt wieder als Superman eingekauft, bestätigt und deswegen... Gut. Obwohl, wo ich sagen muss, Liam Hemsworth,
ist natürlich ein ganz schönes Downgrade.
Ist jetzt nicht mein Favorite Actor, muss ich sagen.
Deswegen kannst du mir nicht vorstellen, aber gut, vielleicht täuschen wir uns ja auch und der kann es übrigens gut.
Kann sein.
Aber es ist natürlich schon enorm, wenn der von einer erfolgreichen Serie der Hauptdarsteller gewechselt wird. Ja. Das ist natürlich absolut das Schlechteste, was mit passieren kann. Ja. Und jeder hat natürlich schon eine emotionale Bindung zu der Figur aufgebaut. Und wenn man einfach jetzt den Schauspieler auswechselt, das ist natürlich erstmal schwierig, dass man da das wieder von neu nach aufbaut. Ich weiß, vielleicht finden sie auch eine Möglichkeit. Ist ja eine Zauberwelt. Vielleicht gibt es einen Körperwechsel. Und so wird es vielleicht in der Story ein bisschen begründet, warum Geralt auf einmal anders aussieht.
Das wäre ja weird.
Wäre wahrscheinlich weird, aber man könnte es wahrscheinlich schon machen.
Schreibt doch einfach mal bei uns hier in die Kommentare oder bei Instagram oder sonst wo. Schreibt uns doch einfach mal, wer für euch der beste Geralt Riva überhaupt wäre.
Wer wäre eure Ansatz, wenn man Henry Cavill nicht mehr zur Verfügung steht? Wer könnte es denn sonst noch machen? Damals, wo es noch man nicht wusste, wer es macht, gab zumindest Mads Mikkelsen war zumindest ein Favorit.
Soll der jetzt alles spielen oder was?
Ja. Einfach das Ja.
Ich fänd mal, warum nicht mal was? Peter Kurt zum Beispiel. Einfach mal. Peter Kurt fände ich mega gut. Einfach mal wirklich so einen kompletten Tonwechsel machen und einfach nicht der krasse Henry Cavill-eske eben, sondern man hat einfach so einen
bierbauchigen
Ermittler. Ermittler Geralt.
Ja, okay, aber das wäre wahrscheinlich eher sein Lehrmeister, hätte da auch gut zugepasst. Der.
Stimmt.
Wie?
Stimmt, nee.
Irgendwas
glaube ich
w.
schon.
Naja, wir wissen es wahrscheinlich auch, wer gemeint ist. Der hätte ja auch mehr, vielleicht, mehr kann ich mir auch Peter Kurt vorstellen. Aber für Geralt braucht man ja auch ein bisschen sportlich, muss er ja schon sein.
Kleines bisschen. Wieso denn? Ich weiß gar nicht. Tja, naja, wir werden das nicht lösen. Hast du noch eine Honorable Mention irgendwie?
Ich glaube, ansonsten war jetzt nichts. Das war ja schon die krassen Neuigkeit. Ich gucke noch mal ganz kurz im Netz. Nee,
ich meine, ob du noch einen Vorschlag hast, wer ihn spielen soll.
Das finde ich auch schwierig, ist natürlich auch eine schwierige Rolle, was natürlich ein bisschen Charisma erfordert. Mhm. Ich finde Henry Cavill durchaus schon ein bisschen zu jung eigentlich für Geralt. Aber gut, er spielt natürlich auch vor den Spielen und auch ein bisschen vor den Roman, zumindest je nachdem, welchen Roman man nimmt. Deswegen kann ich auch ein bisschen verstehen, dass man eher die Jüngeren genommen hat. Also Chris Hemsworth wäre eigentlich schon die bessere Variante auf jeden Fall gewesen, so von, wenn man jetzt bei den Hemsworth bleiben möchte. Also wäre jetzt auch nicht meine optimale Wahl gewesen.
Wesemir heißt der
übrigens. Wesemir, ja genau, das ist der Lehrmeister. Da hätte ich mir Peter Kurt gut vorstellen können, auf jeden Fall.
Ein bisschen älter, aber trotzdem so ein bisschen schrankig.
Es gibt bestimmt so viele, die da raufpassen.
Ich glaube, wenn du, egal wem du weiße lange Haare aufsetzt, das sieht dann aus wie Geralt von Riva.
Ja, das durchaus.
Gut, naja, dann weiß ich nicht, im Zweifel macht's Christian Bale.
Ja, das tatsächlich, ja.
Gut, damit viel Spaß bei eurer Woche, die kommt. Schaut euch im Westen nichts Neues an und schreibt uns, was ihr denkt.
Wenn ihr ihn auch vielleicht auch nicht so gut fandet, dann schreibt uns auch sehr gerne.
Ja, er ist ja wirklich sehr gut weggekommen
bei uns heute. Und bei uns ja auch. Wie gesagt, wir haben auch sehr wenig Kritik zu äußern. Deswegen, falls ihr da vielleicht eine andere Meinung habt, sehr gerne schreibt ihr uns. Wir würden das auch sehr gerne lesen. Weil da gibt es ja, wie gesagt, auch viele verschiedene Auffassungen, wie man so auch so gerade so ein schweres, wichtiges Thema, wie man das verpackt. Deswegen schreibt uns da sehr, sehr gerne, wie ihr das fandet.
Ja. Und schaltet nächste Woche wieder ein.
Wenn es heißt Filmmagazin.
Tschüss.
Tschüss.